Guten Morgen. Heute geht es weiter in der Predigtreihe, die im Dezember angefangen hat. Das geht um das Johannesevangelium und da war der Text jetzt dann ab Johannes 1, Vers 15 bis 36. Aus dem Zusammenhang lese ich aber ab Vers 14 nochmal. Predigttext Johannes 1, ab Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn? Wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Soweit der Bibeltext. Ich will noch mal kurz beten. Herr Jesus, danke für dein Wort, dass wir es haben, dass wir es lesen können, dass du uns da drin begegnest. Und so möchte ich dich jetzt darum bitten, dass du uns begegnest, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dass wir ja wirklich zuhören können, nicht nur mit unseren Ohren, sondern auch wirklich was verstehen, mit unserem Herzen, mit unserem Verstand. Und dass es dann auch Auswirkungen hat für unser Leben, möchte ich um deine Gnade bitten beim Reden, aber auch beim Zuhören. Danke, dass du verheißen hast, hier zu sein und dass du jetzt reden kannst. Amen. Ja, ich habe extra aus Abvers 14 nochmal gelesen, aus dem Grund, weil in manchen Bibelübersetzungen der Vers 15 und auch ein Teil von dem Vers 14 in Klammern gesetzt ist. Und wenn man diese Klammern dann mal auslässt, dann liest sich der Text ab Vers 14 bis 17 folgendermaßen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Inhalte der beiden Klammern, die ich jetzt ausgelassen habe, sind aber alles andere als überflüssig oder unwichtig. Den ersten Teil, nämlich ein Teil von Vers 14, wo steht, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Was ist das für eine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, wie sieht die aus? In Johannes 2, Vers 11, auf der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging, da steht, Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also, das heißt, durch Wunder zeigt Jesus seine Herrlichkeit. Aber auch wenn ich wirklich herzlich gerne diesen herrlichen Wein probiert hätte, weil der bestimmt eine Herrlichkeit war für alle Geschmacksknospen, so ist es weder dieser Wein noch das Wunder, dass aus Wasser Wein wird, die eigentliche Herrlichkeit. Sondern es wird einfach offenbar, wer und was dahinter steckt. Das Wort, was in den ersten Versen von Johannes 1 steht, das Wort, das bei Gott war, das Gott selbst ist, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, offenbart in Kana auf der Hochzeit seine Herrlichkeit. Das heißt, der Mensch Jesus zeigt seine Göttlichkeit, seine Macht, seine Größe, seine Herkunft. In einem Zeichen, in einem Wunder, dass er mal eben aus Wasser den besten Wein macht. Und in Johannes 17, Vers 5 steht, und nun, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, so betet Jesus, verherrliche du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was ist das für eine Herrlichkeit? Einfach göttlich, im wahrsten Sinn des Wortes. So ist die Herrlichkeit, die Jesus Christus hat. Im Psalm 45 steht, du bist der Schönste unter den Menschen. Oder in der anderen Übersetzung, du bist weitaus schöner als alle anderen. Da reichen menschliche Worte einfach nicht aus, um das zu beschreiben. Es ist weit über unseren Verstand. Nicht genial, nicht mega, nicht Oberhammer, übergalaktisch oder was dir sonst alles einfällt. Kein Superlativ, kein noch so glanzvoll umschriebener Begriff oder Erklärung kann diese göttliche Herrlichkeit annähernd beschreiben. Mose, der wollte die Herrlichkeit des Herrn gern sehen und durfte den Herrn aber nur von hinten sehen. In 2. Mose 33 steht Vers 23, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und wir haben in Vers 18 gelesen, dass niemand Gott je gesehen hat. Diese Aussage wird von Johannes in 1. Johannes 4, Vers 12 noch einmal bestätigt. Da steht auch, niemand hat jemals Gott gesehen. Und doch können wir als Menschen seine Herrlichkeit anschauen. Johannes schreibt hier in der Wir-Form und bezieht sich möglicherweise dabei auf die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren. Parallelstelle dazu könnte man das daraus lesen, auch aus 1. Johannes 1. Da lese ich die ersten Verse vor, wo ganz viel davon steht, was sie sehen. 1. Johannes 1 steht, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben. Es betrifft das Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen haben und gehört haben. Ganz viel gesehen. Vielleicht bezieht er sich aber auch mit dieser Aussage aus Vers 14 auch auf die Begebenheit mit den anderen Jüngern auf dem Berg, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes waren auf einem Berg. Und da steht wörtlich in Lukas 9, dass Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben. Lukas 9, Vers 32 ist es zum Nachlesen. Aber auch andere Menschen haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und es wird uns davon in der Bibel berichtet. In Johannes 12, Vers 41 wird berichtet, dass Jesaja die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat, als er die Weissagung von Jesaja 6, Vers 9 und 10 machte. Oder Stephanus sah in Apostelgeschichte 7, Vers 55 voll Heiligen Geistes die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Der Apostel Paulus hat auf dem Weg nach Damaskus die Herrlichkeit gesehen und konnte wegen der Herrlichkeit jenes Lichtes erstmal gar nichts mehr sehen und musste an der Hand geführt werden. Das steht in Apostelgeschichte 22, Vers 11. Eine wirklich überwältigende Herrlichkeit ist das, die Jesus Christus ausstrahlt. Nicht nur Paulus wurde erschlagen oder beziehungsweise fiel zu Boden und wurde vorübergehend blind. Auch von Johannes lesen wir in Offenbarung 1, Vers 16 und 17, dass er im Geist am Tag des Herrn war und sah ein Gesicht. Das strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als er, Johannes, ihn, den Herrn Jesus, sah, fiel er zu seinen Füßen wie tot. Wenn man das liest, muss man sagen, dann ist es ja schon fast beängstigend. Wir müssen aber überhaupt keine Angst haben. Denn trotz dieser aus menschlicher Sicht unerträglichen Herrlichkeit, die uns einfach umhaut, überwältigt, vielleicht auch ängstigt, ist sie gleichzeitig sanft, zärtlich, gefühlvoll und anziehend. Es ist nämlich, wie wir gelesen haben, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die wir nicht nur sehen können, sondern die uns der Herr Jesus selber gegeben hat. In Johannes 17, Vers 22 steht, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sagt der Herr Jesus zu seinem Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Keine fordernde, bedrohende Herrlichkeit, sondern eine, die einer liebevollen und innigen Beziehung entspricht. Diese Herrlichkeit ist nicht die Herrlichkeit vom Berg Sinai, als Moses Gesicht so leuchtete und glänzte, dass sich das Volk fürchtete, weil die göttliche Majestät sich zeigt und gerechte Forderungen damit verbunden sind, die angsteinflößend ist. In Vers 17 haben wir gelesen, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Gesetz wird gegeben, es sind Tafeln festgehalten, klagt an, ist kalter Stein, unpersönlich. In Vers 17 heißt es weiter, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Ganz persönlich und in Person unseres Herrn Jesus selber wird uns die Gnade und Wahrheit nicht formlos übergeben oder irgendwie überreicht, zugesteckt oder ins Postfach gelegt, sondern in Form einer innigen, liebevollen Beziehung zu unserem Retter und Erlöser erfahren wir den Frieden Gottes und sehen dadurch und darin seine Herrlichkeit. Ein ganz kleiner Nebengedanke dazu. Eine Besonderheit, finde ich, ist die Reihenfolge. Gnade und Wahrheit und nicht Wahrheit und Gnade. Wir haben Gnade erfahren und konnten daher die Wahrheit ertragen, ihr begegnen und Gott erkennen. Und wir wurden eben nicht von der Wahrheit erschlagen und hinterher begnadigt. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus kommt also zum Vorschein durch die Tatsache, dass Gnade und Wahrheit gemeinsam auftreten, sich begegnen. In Psalm 85, Vers 11 steht, Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und das nicht in geringem Maß oder in kleinen Portionen, sondern voller Gnade und Wahrheit, nicht knapp oder gerade so ausreichend, sondern in überragendem Reichtum. Dazu Epheser 1, Vers 7 und 2, Vers 7, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Epheser 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Vers 16 haben wir gelesen, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das ist ein Teil der Klammer gewesen. Der andere Teil der Klammer, der Vers 15, der spricht von Johannes Zeugnis. Wie er sagt, dass da jemand, der Kommende, der Vorrang hat vor ihm, denn er war vor ihm. Und so möchte ich jetzt ein paar Gedanken sagen zu den Versen 19 bis 27 oder 28. Das Zeugnis des Johannes. Für mich ist diese Begebenheit ein ja sehr besonderes, oder in dieser Begebenheit oder in diesem Zeugnis, finde ich, ist der Johannes ein sehr bedeutendes Vorbild für Demut. Auf die Frage, für wen er sich hält, kommt von ihm eine sehr schlaue Antwort. Sie fragen ihn das erste Mal, ja, wer bist du denn? Und er sagt, nicht Christus. Nein, der bin ich nicht. Und dann fragen sie weiter, ja, wer bist du denn? Bist du der Elia? Und dann sagt der Johannes, nein, Elias, ich bin's nicht. Und dann fragen sie, ja, bist du denn der Prophet? Nein, auch der nicht. Wie kommen die überhaupt zu diesen Bezügen? Christus, ja, das war bei den Schriftgelehrten und in der ganz klar, sie haben gewartet auf den Christus, auf den Messias. Und jetzt wollten sie wissen, ist es der? Und dann wussten sie aus den Schriften auch, dass in Maleachi 4, Vers 5 steht, dass der Elia zurückkommen muss, bevor der Messias sein irdisches Königreich errichtet. Deswegen, also wenn er nicht der Messias ist, ja, dann vielleicht der Elia. Und in 5. Mose 18 ist auch angekündigt, einen Propheten, steht in 5. Mose 18, steht, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte und aus deinen Brüdern erwecken, dem sollt ihr gehorchen. Also dachten sie, Messias, Elia, Prophet. Deswegen sind diese Fragen so gekommen. Aber der Johannes, der hat hier eine Möglichkeit vielleicht, sich zu präsentieren. Vielleicht hat er auch damit gerungen, ich weiß es nicht. Aber er lässt unmissverständlich klar, ohne Wenn und Aber, sagt er, nein, nicht Christus, nein, nicht Elia, nein, nicht der Prophet. Und dann auch auf die Frage, ja Moment, wenn die schon nicht, ja wer bist du denn dann? Wir müssen ja denen jetzt, die uns gesandt haben, was sagen. Irgendwas bist du doch. Und was sagt er? Ich bin eine Stimme. Er nimmt sich selbst als Person voll zurück. Er ebnet den Weg des Herrn und weist auf ihn hin, der nach ihm kommt und der vor ihm war. Stell dir selbst die Frage, wer bist du? Oder wer willst du sein? Ich muss sagen, mein stolzes Herz hat immer wieder den Anspruch und den Drang, jemand zu sein. Ich will überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will auch kein Star oder Prominenter werden oder sein. Aber ich will doch jemand sein. Ich bin Gott von Herzen dankbar dafür, dass er mich gerettet hat und meine Schuld vergeben hat. Ich will ihn achten, ihn ehren in und mit meinem Leben, will ihm zur Verfügung stehen, aber ich will doch auch als allzu oft mein Leben leben und immer wieder im Mittelpunkt stehen. Es soll sich auch um mich drehen. Wenn du das auch von dir kennst, dann nimm dir mit mir auch den Johannes als Vorbild, um wieder mehr auf Jesus hinzuweisen und dich selbst aus dem Mittelpunkt wegzudrücken. In Vers 36 haben wir gelesen, er sieht den Herrn Jesus Zwei von seinen Jüngern sind bei ihm und er sagt, siehe, das Lamm Gottes. Und was dann passiert, das kommt dann im nächsten Abschnitt. Das zeigt nämlich, dass die Jünger sofort zu Jesus gehen. Auch da nimmt sich der Johannes zurück. Das waren ja seine Jünger. In Johannes 3, Vers 30 steht, da sagt der Johannes, der Täufer, auch zu Jesus, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es gibt aber im Alltag immer wieder Momente, in denen wir zweifeln, ob Jesus wirklich alles gut macht. Und es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Manchmal kann man dann in Gefahr kommen, zu denken, man wüsste es besser, was als nächstes zu tun ist, besser als Gott. Und wir verstehen viele Dinge nicht, die Gott tut. Auch Johannes selbst, auch wenn er hier so ein großes Vorbild in der Demut ist und sich selbst zurücknimmt, auch Johannes war da nicht ausgenommen. Er war nicht anders wie wir. Er hatte auch seine Probleme damit zu verstehen, was Jesus tut. In Matthäus 11, Vers 2 lesen wir, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Johannes war in einer miesen Ausgangslage. Er war im Gefängnis, also schlechte Umstände. Und vielleicht war er auch unzufrieden mit der Situation. Und dann hörte er von dem, was Jesus so den ganzen Tag tut. Und ich interpretiere jetzt mal und mutmaße ein bisschen, was nicht im Text steht. Und er wundert sich über das, was er da hört und zweifelt, ob das der Richtige ist, auf den er da hingewiesen hat. Möglicherweise hat er sich sogar richtig geärgert über das, was er mitbekam. Jesus hätte doch lieber mal dafür sorgen können, dass er aus dem Knast kommt. Und die Antwort, die Jesus gibt, als die Jünger von dem Johannes zu ihm kommen, ist sehr besonders. Jesus antwortet in Matthäus 11, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Einerseits ist es ein Bezug zum Alten Testament mit den Prophezeiungen über den Messias, mit Zitaten aus Jesaja 29, 35, 42 und 61. Also er bestätigt damit, dass er wirklich der Messias ist. Andererseits bringt die Antwort auf den Punkt, worum es dem Herrn Jesus eigentlich geht. Er will wirklich heilen, Blinde wieder gesund machen, Lahme gehend machen, Aussätzige heilen, Taube heilen und er will Leben schenken, Tote auferwecken. Auch wenn wir seine Wege manchmal nicht verstehen, so ist es doch genau das, was er verfolgt. Und niemand kann ihn und wird ihn davon abhalten. Heilung von Krankheit und Missbildung, Rettung für verlorene Sünder bringen und neues, ewiges Leben schenken. Und wenn dabei sein Plan für uns undurchschaubar ist, wir uns wundern und zweifeln, ja vielleicht auch manchmal ärgern, gilt für uns genauso wie für den Johannes die Aussage, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, ihm zu vertrauen, dass er es richtig macht und alles im Griff hat und keinen Fehler macht, auch wenn es sich aktuell in deiner Lebenssituation so anfühlt, als würde was falsch laufen. Ihm weiter zu vertrauen, trotz widriger Umstände. Beim Johannes war es das Gefängnis. Bei dir ist es vielleicht Krankheit oder Trauer. Trauer um einen Mann, um einen Vater, um einen treuen Freund und Bruder. Das ist eine große Herausforderung, trotzdem zu vertrauen. Aber es ist auch, wie wir hier lesen, ein Schlüssel, um glücklich zu sein. Ich weiß, wie schwer das ist, das praktisch umzusetzen. Aber es gibt die Gewissheit, dass Gott uns auch in diesen Zeiten hilft. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Jetzt möchte ich noch kurz ein paar wenige Gedanken sagen zu dem Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Eine überwältigende Aussage. Das Lamm war bei den Juden sehr geläufig. Es kannte jeder durch die Tradition der Opfertiere. Für unsere Gesellschaft heute ist der Bezug vom Lamm zum Opfer eher weniger präsent, denke ich. Und das Wort Opfer ist eher negativ belegt. Du Opfer. Ja, ist umgangssprachlich vielleicht eher eine Aussage für einen passiven Menschen, der sich nicht wehren kann. Oder wenn wir sagen, dann nimmt jemand wieder die Opferrolle an, dann doch meist nur, um Mitleid zu erregen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Gott hat etwas geopfert. Und das Opfer Gottes hat kein Mitleid erfahren. Psalm 69, Vers 21 steht prophetisch auf den Herrn Jesus: Ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins, und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Der Johannes haut da eine Aussage raus, die sehr weit greift. Und auch wenn das vielleicht heute in der Gesellschaft nicht mehr so der Bezug zum Lamm da ist, ist es doch sehr wichtig. Was steht da? Das Lamm Gottes. Das Opfer Gottes. Lamm im Alten Testament zum Passa sollte es ein einjähriges sein, ein kleines Lamm. Der Herr Jesus wird 28 Mal in Offenbarung als das Lamm bezeichnet. Und interessanterweise steht dieser Begriff Lamm dann sogar noch in der verniedlichten Form Lämmlein oder kleines Lamm. Und diese Aussage hier, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, ja, so ein kleines, harmloses Lamm, wie soll das denn gehen? So haben vielleicht die Juden gedacht. Dieser Mensch da, haben ihn einfach nicht für voll genommen oder auch nicht zugetraut, was in ihm steckt. Aber diese Aussage, einfach mal so rausgehauen, das Lamm Gottes, das nimmt die Sünde der Welt weg. Das kennen wir alle und wissen das alles und trotzdem will ich es nochmal verdeutlichen, was das bedeutet. Im Alten Testament, da wurden ohne Ende Tiere geschlachtet, immer wieder auch zum Passa in 2. Mose 12 beschrieben. Aber die Dimension und die Wirkung dieser Aussage hier, die ist einfach phänomenal anders. Es war kein Erinnern an die Sünde und doch behalten, sondern hier steht die Sünde wegnehmen. Es war auch nicht immer wieder, wie die Opfer damals sein mussten, sondern es ist nur einmal. Und es ist auch nicht nur das Volk Israel, was da betroffen ist, sondern für die ganze Welt. Und es ist auch nicht nur eine Sünde, sondern alle. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieses kleine Lämmlein, ja, der sich so unglaublich klein gemacht hat, der aller Diener wird, der sich vollkommen zurücknimmt, der hat diese Herrlichkeit, diese Göttlichkeit und die Kraft, die Sünde der ganzen Welt wegzunehmen. Eine unglaubliche Aussage, die der Johannes da macht und die ja einfach mir nochmal wichtig war, das so zu betonen, was da eigentlich steht. Und so können wir auch einfach uns immer wieder darauf, ja, berufen und letztendlich uns auch unserer Gewissheit, die Gewissheit festmachen, dass wirklich unsere Sünden bezahlt sind. Denn vielleicht wird der ein oder andere immer wieder auch erinnert von seiner Sünde oder von seiner Vergangenheit und denkt, ja, das ist ja so viel. Ja, aber hier steht's: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Allumfassend. Das ist unglaublich groß. Ich will ganz kurz zusammenfassen, was wir heute uns angeschaut haben. Johannes 1, Vers 14 bis 36. Von der Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater haben wir gesehen, was das bedeutet, was für eine Herrlichkeit er hat, wie sie sich zeigt. Ja, und dass sie sich darin zeigt, dass uns Gnade und Wahrheit begegnet. Und dass wir aus seiner Fülle genommen haben, Gnade um Gnade. Und dass es zwar eine Herrlichkeit ist, die so groß ist, die wir nicht ertragen können eigentlich, die göttliche Herrlichkeit so überstrahlend ist, dass niemand Gott sehen kann und leben kann. Und doch können wir seine Herrlichkeit sehen durch den Herrn Jesus, der in Form von Gnade und Wahrheit uns begegnet ist. Dann haben wir über das Zeugnis vom Johannes gelesen und gesehen, wie er sich als Person völlig zurücknimmt, obwohl er diese Bühne hat, die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin es, ich bin es, mein Cousin, schaut mal, aber ich gehöre zu der Familie. Nein, er sagt von sich, ich bin eine Stimme. Er nimmt sich als Person voll zurück und weist auf den Herrn Jesus hin, als Vorbild auch für dich und für mich in unserem Leben, dass es sich einfach nicht so viel um uns dreht, sondern wirklich unser Leben auf Jesus hinweist. Und eben der Gedanke, der Herr Jesus, der ist das Lamm Gottes. Und auch wenn es im Alltag uns nicht so geläufig ist, so ein Lamm uns nicht so oft begegnet, aber das ist etwas, was in die Ewigkeit bleiben wird. In der Offenbarung steht, ein Lamm wie geschlachtet, in Offenbarung 5. Und das wird so bleiben, dass der Herr Jesus das Lamm ist. Das wird für alle Ewigkeit uns auch in diese Situation bringen, dass wir nicht anders können, als ihn dafür zu loben und zu danken, weil wir sehen, was das ist, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnimmt. Amen.